guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, wir nehmen gewohnheitsmässig die Podcast-Episode nach einem weiteren Webinar von der Datenschutzakademie auf. Das ist das Weiterbildungsangebot von Datenschutzpartnern, das wir gemeinsam betreiben. Und heute war das Thema, wer in der Schweiz muss den AI-Act einhalten? Das ist das zweite Webinar zu dem Thema AI-Act, KI-Regulierung. Wir haben im August schon ein Webinar gehabt, wo es so ein bisschen um Grundlagen, um den Einstieg gegangen ist, auch sehr starker Datenschutzbezug. Jetzt tun wir uns dem Schritt für Schritt annähern. Wer bei uns Mitglied ist in der Academy, kann das Ganze auch als Aufzeichnung und mit allen Unterlagen dann jeweils abrufen. Heute war vor allem das Thema für mich das Vorgehen, ja, für wen gilt denn der AI-Act und für wen vor allem nicht. Da gibt es auch Ausnahmen natürlich, gilt nicht für alles. Und dann landet der Bereich bei zwei wichtigen Rollen, nämlich im Wesentlichen bei der Rolle von den sogenannten Anbieter, Provider oder Betreiber, Deployer. Man könnte sagen Endnutzer und die Anbieter, Provider könnte man auch sagen die Hersteller von KI-Systemen, KI-Modellen. Letztlich muss man wissen, bin ich Anbieter und oder Betreiber? Und dann kann man sich überlegen, ja, was resultiert daraus für Pflichten. Es gibt eine andere Rolle, es gibt eine andere Themen, die man da drin hat, zum Beispiel Hochrisiko-KI, verbotene KI und. Also es ist wirklich ausufernd, aber das ist so der Kern für mich gewesen beim heutigen Webinar. Andi, was hast du mitgenommen? Sag ich mal, bei dem Salat von Begriffen und Definitionen.
Ich habe es spannend gefunden, natürlich zu sehen, dass man unglaublich schnell letztendlich irgendwie reinfallen kann, so wie ich das verstanden habe. Und ich habe es spannend gefunden, dass es eigentlich sehr schwierig ist, zu unterscheiden zwischen Betreiber und Anbieter. Also natürlich gibt es ein paar Grundsatzentscheidungen, die einfach zu treffen sind. Das ist mir schon klar. Also wenn man so ein System einfach wirklich betreibt und die Leute darauf zulässt und sie können das nutzen und so, dann ist man der Betreiber, oder? Beziehungsweise der Anbieter ist man dann eben, das ist eben interessant, oder? Und der Betreiber ist man eigentlich dann, wenn man so ein System selber nutzt als Firma und für sich einfach im Einsatz hat, oder? Und dann wird es aber dann kompliziert, wenn man jetzt sich vorstellt, ich bin eine Firma, die eine Software nutzt und dann via Chatbot wieder meinen Kunden zur Verfügung stellt und so. Es ist echt komplex, das Ganze. Und da wird wahrscheinlich noch viel diskutieren geben. Und dann ist interessant, dass wir aus der Schweiz ja eigentlich nicht wirklich betroffen sind, aber halt gleich sehr, sehr schnell drinnen sind, weil ein Aspekt, den du erklärt hast, ist, dass es ja nicht nur dann zum Tragen kommt, wenn man in der EU den Sitz hat quasi, oder in der EU, muss ich so sagen, wenn man in der EU das System in Betrieb gesetzt hat, also echt im EU-Markt verfügbar macht, sondern auch dann, wenn nur der Output von dem System in der EU zum Nutzen kommt. Und das hat mich dann schon recht erstaunt.
Ja, das erstaunt dich zu Recht. Das ist eigentlich eine umstrittene Bestimmung, muss man alles in allem sagen. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, eben, es ist vergleichsweise klar, wenn ich direkt in dem Markt unterwegs bin, mit dem Sitz in der EU, aber auch in einem Drittland wie der Schweiz, aber ich in dem Markt tätig bin, ich da Software anbiete, Software as a Service, aber auch On-Premise-Software, KI-Modell dem Markt anbiete, dann ist mir noch klar, dass ich dann dem AI-Act und den sonstigen Regeln von dem Markt unterliege. Das ist letztlich das Marktortsprinzip. Das ist einfach naheliegend. Kann man auch diskutieren, was es für Differenzen gibt. Aber eben, es gibt dann wirklich noch den Punkt, dass man über die Ausgabe, über den Output darunter fällt. Andi, eben, du hast gesagt, wir haben die Anbieter, wir haben die Betreiber. Wenn wir es mal auf der Seite Betreiber anschauen, denke ich, fast ein bisschen einfacher.
Ja, finde ich auch, ja, genau.
Genau, beim Betreiber ist es eben so, oder ich denke, es hilft wirklich, wenn man sich das als Nutzer vorstellt. Und der Anbieter, der Provider, wie als Hersteller. Das erinnert auch so ein bisschen als Recht zur Produktesicherheit. Letztlich ist der AI-Act ja so ein Produktensicherheitsrecht, einfach im KI-Bereich. Es kann immer helfen, wenn man ins Gesetz hineinschaut, also in Erlass. Da haben wir jetzt eben kein KI-Gesetz, sondern die KI-Verordnung, der AI-Act. Und wenn man da hineinschaut, heisst da, der Betreiber sei natürlich oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, wo ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet. Es sei denn, das KI-System wird im Rahmen von einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet. Also eben, man tut Software einsetzen, man bestimmt selber, was macht man mit dieser Software. Man hat die Software aber nicht selber entwickelt. Man bringt die nicht selber auf den Markt. So weit, so gut, oder? Und also da merkt man auch, oder? So ein KI-System hat man mal noch recht schnell im Einsatz. Gehen wir mal aus, man hat so KI-Software, KI-Tool selber im Einsatz, die aber nicht selber entwickelt. Man ist also nicht der Hersteller. Und ja, dann beim Anwendungsbereich, dann heisst es eben, ja, also klar, Betriebe von KI-Systemen, die den Sitz in der Union haben oder sich in der Union befinden, in der EU, gilt dann früher später auch noch für den EWR, also für den Europäischen Wirtschaftsraum. Und dann hat es aber dann noch so eine neckische weitere Bestimmung, nämlich, dass der AI-Act eben auch für Betreiber von KI-Systemen gilt, wo ihr Sitz in einem Drittland haben, wo sich in einem Drittland befindet, also in der Schweiz. wenn die vom KI-System hervorgebrachte Ausgabe, der Output, in der Union verwendet wird. Da bist du zu Recht drüber gestolpert, weil das kann ja noch schnell passieren. Also ich kann irgendwo auf der Welt sein, ohne Bezug zu Europa, habe ich da irgendein Tool, das ich anbiete, das ich nutze. Eben, ist vielleicht auch wieder beim Anbieter, beim Provider drin, aber da gilt immer genau das Gleiche für den Anbieter, für den Provider. Und ich habe keinen Bezug zu Europa, aber aus irgendeinem Grund wird das in Europa sehr beliebt. Ist das Online-Tool, eben, ist vielleicht auch gratis, kommt auch nicht darauf an, ob es gratis ist oder kostenpflichtig. Plötzlich finden das ganz viele Leute in Europa toll, oder? Und der Output wird in der EU, in Europa verwendet. Und dann falle ich plötzlich dort drunter, obwohl ich in dem Markt vielleicht gar nicht tätig sein
will. Ja, selbst es kann ja sein, also du willst schon heute, wenn du jetzt eine Software machst heute und du willst sie in einem bestimmten Markt nicht anbieten, weil du zum Beispiel den rechtlichen Anforderungen nicht entsprichst, was ein tagtägliches Problem ist heutzutage von den meisten amerikanischen Softwareanbietern, wenn sie nach Europa kommen. Also entscheiden sie sich, wir bieten das gar nicht erst an in Europa. Das könnte ich jetzt ja auch bei einem KI-System sagen, ich biete das nicht an in Europa. Aber der Output nachher nicht in Europa zu zirkulieren lassen, ist mehr oder weniger unmöglich. Also nehmen wir ein System, das Songs produziert, oder nehmen wir ein System, das überhaupt generative Systeme, oder? Man muss sich auch vorstellen, für die meisten Leute ist das im Moment fast nicht denkbar, aber ich mache jede Wette, in ein paar Jahren wird fast bei jedem Output, der generiert wird, wird KI einen Teil davon mitspielen. Das ist einfach, das wird Standard sein. Ich nutze das jetzt schon tagtäglich für fast alles. Ich tue jede Sitzung schnell transkribieren. Ich tue, weiss nicht, was ich bedauernd dran mit diesen Sachen. Und es wird ein Standard werden bei allen WissensarbeiterInnen. Da bin ich überzeugt. Und dann hast du immer Output, der mit KI zu tun hat. Und der wird auch in Europa zirkulieren. Also ich frage mich schon, wie denn das soll gehen.
Ja, Andi, immerhin, oder? Es gibt eine Einschränkung. Und zwar findet man die im Erwägungsgrund 22. Dort ist das eigentlich geregelt, oder? Wie das mit dem Output, mit dieser Ausgabe vielleicht auch gemeint ist. Und zur Erinnerung der Erwägungsgrund aus Schweizer Sicht, würde man sagen, Botschaft. Also, wo die Verwaltung, die Europäische Kommission oder der Gesetzgeber dann so ein bisschen erklärt, wie ist das eigentlich das Ganze gemeint? Also, das ist ein Teil von der Auslegung. Und da sagen sie, ja, weil KI-Systeme eben einen digitalen Charakter haben, soll der EEG zum Teil auch gelten, selbst wenn die KI-Systeme in der Union nicht in Verkehr gebracht werden oder in Betrieb genommen worden sind. Oder da könnte es ja sein, dass da ein Akteur, ein Anbieter, der ist in einem Drittland und ja, der ist dort friedlich unterwegs, aber es hat dann eben trotzdem Auswirkungen über den Output in der Europäischen Union. Das wird man auch erfassen. Ganz grob zusammengefasst. Und da ist dann gut, dass Sie eigentlich sagen, ja, KI-Verordnung, der EEG soll für Betreiber und auch Anbieter, die in einem Drittland niedergelassen sind, gelten, soweit sie beabsichtigen, dass die Ausgabe, der Output in der EU verwendet wird. Also das schränkt es dann schon wieder erheblich ein, muss man sagen. Und eigentlich ist es dann schon nicht mehr so dramatisch. Die Frage ist einfach, oder wie geht das? Das wissen wir nicht. Eben, wir sagen, ja, das ist beabsichtigt, aber wie tut man dann wieder Beabsichtigung, also die Absicht auslegen? Und wenn man so die europäischen Behörden, die europäische Rechtsprechung kennt, dann ist natürlich eine weite Auslegung eben genauso möglich nach dem AI-Act. Aber das schränkt das Ganze immerhin ein bisschen ein. Aber eben auch da wieder von den Definitionen her fällt man natürlich schon sehr schnell drunter. Eben, man ist sehr schnell Nutzer, also quasi Betreiber-Deployer von so einem KI-System. Als Beispiel habe ich gebracht, man hat eine Website mit KI-generierten Inhalt, wo sich auch eine Person in der EU richten beabsichtigt. Man verschickt einen E-Mail-Newsletter im gleichen Zusammenhang. Oder eben ganz klassisch, so einer von diesen ja, ein nervigen Chatbots, was zum Teil hat, was aufpoppt. Ich denke jetzt weniger an die Showcase, wo man sagt, hey, wir haben auch einen Chatbot, der häufig gar nicht so funktioniert, aber vor allem die Support-Chatbots, was es natürlich immer mehr gibt. Also auch dort, ja, dass man zum Beispiel Fragen beantworten und so. Eben, es ist dann fließend, oder? Jetzt hast du einen Support-Chatbot, dann hast du vielleicht auch ein Angebot, was sich natürlich eine Person in die EU richtet und so. Aber man kann wirklich recht schnell drunter fallen. Das muss einem bewusst sein. Darum ist es auch wichtig, die Rolle zu klären, Betreiber. Und eben, man ist ein schneller Anbieter. Anbieter wäre man zum Beispiel, wenn man jetzt einfach einen externen Chatbot da einbindet. Häufig dann steht so Powered by oder man tut es offenlegen. Sondern man kann den ja selber entwickeln. Also man sagt so, hey, ich bin datensparsam, ich nutze da nicht einen Cloud-Dienst aus den USA, wenn ich da einbinde, die Website, sondern ich tue da ja, etwas mit einem lokalen Modell entwickeln lassen. Dann ist man dann sogar noch Anbieter. Also man kann dann auch beides sein, oder man ist ein Betreiber und Anbieter.
Ja, ich bin überhaupt nicht convinced, dass das ein guter Weg ist. Ich mache mir ehrlich gesagt recht Sorgen, dass da mit der ganzen Geschichte auch sehr bald die Forderung nach Wasserzeichen für jede Art von generiertem Inhalt wird kommen, wo jetzt schon im Raum steht bei Bildern und Videos und so. Ich bin überzeugt davon, das ist ganz schlecht für Kommunikation und es ist öffnet Tür und Tor für die totale Überwachung von der Kommunikation. Und man muss jetzt schon aufpassen. Also ich bin im Moment sehr skeptisch, was den AI-Act betrifft.
Also ich mache vor allem Sorgen, dass wir noch größere Probleme haben, Wohlstand zu schaffen in Europa. Oder wir haben das Problem. Ein Hauptgrund ist, dass man nicht so viel arbeitet, muss man sagen. Das hat durchaus Auswirkungen, wie viel man schafft. Und der Fall mit produktiv man bei dieser Arbeit ist. Und da gehört halt IT-Einsatz dazu. Das machen wir zu Europa zu wenig. Aber bevor wir jetzt da weiter in Trübsal blasen und auf diesen Begriff rumreiten, möchte ich vorschlagen, wir probieren jetzt einfach mal, was ein Angebot eben nicht aus Europa, ein nicht europäisch reguliertes Angebot, nämlich macht mit dem heutigen Webinar. Notebook LM. Das ist ein experimentelles Angebot von Google. Kann man also als gewöhnlicher Google-Nutzer, als Consumer verwenden. Gibt es aber im Rahmen von Google Workspace. Der Unterschied ist dann, wenn man das über Google Workspace nutzt, das über das Enterprise-Angebot wird nicht mit der Eingabe trainiert. Was habe ich jetzt gemacht, Andi? Ich habe da jetzt einfach mal die Slides vom heutigen Webinar eingespissen und die Audioaufzeichnung kann man oft reinwerfen. Und eben eigentlich ist es ein Recherchetool. Also man kann da Sachen reinwerfen und dann kann man Fragen stellen und so, wie man das kennt. Dann kann man auch ein Notizbuch führen. Was aber so ein Gadget ist, dass das Tool automatisch auf Englisch Podcast-Episoden aus allen Quellen bastelt. Andi, ich glaube, du hast das auch schon ausprobiert, aber ich glaube, das kennen noch nicht alle, oder? Also für dich und mich ist das jetzt fast ein alter Hype unterdessen. Aber wenn wir einfach mal hören, so ein bisschen, wie das funktioniert, die Podcast-Episode.
Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Ich habe sie ja schon ein paar Mal gebraucht und finde es wirklich auch faszinierend, was damit passiert. Jetzt bin ich gespannt, was er aus dem Inhalt von dir heute gemacht hat.